Heute Morgen predige ich über Markus, Kapitel 16, Vers 9 bis 20. Markus 16, Vers 9 bis 20. Das ist das Ende des Markus-Evangeliums. Als Jesus früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria aus Magdala, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündigte es denen, die um ihn gewesen waren, welche trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach aber offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündigten es den übrigen, doch auch ihnen glaubten sie es nicht. Später offenbarte er sich den 11 selbst, als sie bei Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferweckung gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen, die erschaffen sind. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verurteilt werden. An Zeichen aber werden folgende die gläubig gewordenen begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen werden sie reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches getrunken haben, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden genesen. Der Herr Jesus nun wurde, nachdem er zu ihnen geredet hatte, in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort durch die begleitenden Zeichen bestätigte. Einstiegsfrage: Sind Sie gläubig, wenn Sie heute Morgen hier sind? Ist die Frage, ist das eine erlaubte Frage an Leute, die im Gottesdienst sind, vielleicht schon seit 20 Jahren oder schon seit 40 Jahren oder vielleicht heute zum ersten Mal? Ich denke, die Frage ist erlaubt. Hier waren Menschen, die mit Jesus zusammen waren, und trotzdem dürfte man die Frage stellen: Sind diese Leute gläubig oder nicht? Da waren drei verschiedene Typen. Zuerst Maria Magdalena, das heißt Maria aus der Stadt Magdala am See Genezareth, von der heißt es, dass Jesus von ihr 7 Dämonen austrieb. Das heißt, eine Frau, die eine großartige Befreiung in ihrem Leben erfahren hat durch Jesus. Und ja, war das eine gläubige Frau? Sie ging mit zwei anderen Frauen morgens zum Grab, um ihre fromme Erinnerung zu konservieren. Das heißt, sie wollten die Leiche einbalsamieren, damit die Erinnerung länger frisch bleibt. War das ein Akt des Glaubens oder des Unglaubens? Es war ein Akt des Unglaubens, denn Jesus hatte ja gesagt, er würde auferstehen. Insofern gibt es fromme Handlungen des Unglaubens. Und das ist manchmal ganz schön schlimm, weil man denkt, ich tue etwas für den lieben Gott, und in Wirklichkeit tut man eigentlich genau etwas gegen ihn. Fromme Handlungen des Unglaubens. Sie wurde dann von Jesus gewonnen dadurch, dass er sie anredete mit ihrem Vornamen Maria und natürlich sofort erkannte, das ist Jesus. Und da kam sie zum Glauben an diesen Auferstandenen. Ein kurzer Beitrag, aber nur wirklich ein Antippen. Was bedeutet es, wenn jemand von Dämonen befreit wird? Ich kann es nur antippen, da gibt es ja viele Querverbindungen, viele Rückfragen. Die heutige Theologie leugnet Dämonen weithin, denkt, es sei ein mythisches Reden von irgendwelchen Persönlichkeitserfahrungen, die man heute anders erklären könnte. Die Bibel spricht davon, dass es Personen sind wie wir auch, nämlich abgefallene Engel, die auch in der Lage sind, von Menschen Besitz zu ergreifen, das heißt in ihrem Leben gegenwärtig zu sein und da auch sich auszudrücken und zu leben. Wie kommt man zu so einer dämonischen Besessenheit? Es gibt viele Einfallstore, heute zum Beispiel spiritistische Sitzungen, die ja oft schon Kinder machen an der Schule, oder Familien als Gesellschaftsspiel, oder dass vielleicht früher Eltern ihre Kinder zu irgendeinem Besprecher gebracht haben, weil da irgendwelche Krankheiten waren, die sie gerne auf diese Weise loswerden wollten. Für manchen auch ein Einfallstor, eine ungezügelte Sexualität. Ich sage bewusst für manchen, jetzt nicht grundsätzlich. Die heutige Musikszene hat eine große Öffnung in manchen Bereichen für diese Gruppierungen. Es gibt viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Auch durch Drogenkonsum kann man sich manchmal für diese Mächte öffnen. Und es bedeutet, dass das manchmal nicht nur eine Person betrifft, sondern in eine Familie hineinkommt. Also auch für Personen irgendwo, wie soll ich sagen, aktiv wird, die persönlich zunächst gar nichts damit zu tun hatten. Und Herr Laubvogel, der gerne intelligente Formulierungen liebt, sprach mal von einer multipersonalen Persönlichkeit oder multiplen Persönlichkeit. Das heißt, dass in einer Person andere Personen gegenwärtig sind. Und das kann man dann manchmal erleben, dass man merkt, komisch, der reagiert im Moment gerade so ganz anders, als ich ihn kenne oder sie kenne. Was ist denn nur los? Oder dass jemand über ungeheure Kräfte verfügt, die eigentlich seiner normalen physischen Begabung gar nicht entsprechen. Und so weiter und so weiter. Oder unkontrolliert Dinge tut, die er hinterher auch nicht mehr weiß, dass er sie eigentlich getan hat und erstaunt ist darüber. Ich habe das jetzt alles nur angetippt. Vielleicht löst es viel mehr Fragen aus, als vorher da waren. Jesus konnte davon befreien, und hier in diesem Text ist auch die Rede davon, dass auch Christen das dürfen. Das heißt, dass solche Bindungen beendet werden können im Namen Jesu. Allerdings bedeutet dies Kampf. Also die erste Frau, eine Frau, von der man fragen dürfte, ist sie gläubig oder nicht? Sie kam ganz neu zum Glauben, nachdem eine fromme Handlung eigentlich ins Leere lief und Jesus ihr begegnete. Als sie das anderen erzählte, glaubten sie es nicht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Manchmal, wenn jemand so Jesus neu entdeckt hat, ist er voller Begeisterung und erzählt es irgendwelchen Angehörigen. Und dann kriegt er so eine kalte Dusche übergeschüttet, so nach dem Motto, irgendwie, du scheinst abgehoben zu sein. Vergiss es doch, das wird sich bald wieder legen, wenn 3 Wochen rum sind. Denkt keiner mehr daran. Die zweite Gruppe waren 2 Männer, die aufs Land gingen. Vielleicht waren sie mit Jesus ein paar Jahre unterwegs gewesen, aber jetzt war die Sache mit Jesus vorbei. Sie gingen wieder in ihren Alltag zurück ohne Jesus. So Leute gibt es ja auch in Obertshausen, die mal 2, 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, als Teenager oder als Erwachsene, vielleicht mal die Bibel halb durchgelesen haben und sich dann abgewendet haben und wieder zurückgingen in ein Leben ohne Jesus. Alles wieder zuklappten. Ein Zeichen von Resignation. Und diesen Zweien ist Jesus begegnet, und in Lukas 24 heißt es, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Das heißt, Jesus kann Menschen innerlich ganz unruhig machen, weil sie einfach spüren, heute redet Jesus mit mir und ich muss irgendwie Stellung beziehen. Sie haben ihn dann erkannt und haben das in Jerusalem verkündigt. Sie sind zurückgekehrt in diese Hauptstadt und die anderen glaubten es ihnen, so wie es hier steht, nicht. Ja, dann der harte Kern, die 11, also der Rest der Jünger. Waren es jetzt gläubige Männer oder waren es Ungläubige? Warum glaubten sie das nicht, was sie gehört hatten? Wahrscheinlich dachten sie, wir sind die Realisten und die anderen, die haben irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche komischen Eingebungen gehabt, die wir nicht nachprüfen können. Jesus ist dann ihnen erschienen und hat sie als erstes einmal ausgeschimpft. Jesus kann auch schimpfen, der kann nicht nur so lieben immer, sondern zum Lieben gehört auch manchmal Schimpfen dazu. Er sagte, warum habt ihr nicht geglaubt, was die anderen erzählt haben? Und jetzt kamen sie natürlich auch zum Glauben und haben sich sicher spontan geschämt. Interessant ist, Jesus hatte gar keinen Personalausweis vom lieben Gott dabei, um zu zeigen, ich bin wirklich dieser auferstandene Messias. Und trotzdem glaubten sie das. Sie kamen sofort zu der Gewissheit, es ist Jesus. Und an der Stelle wäre meine Frage an Sie persönlich, wo sind Sie Jesus begegnet? Wo hat er zu Ihnen geredet, dass Sie erkannten, es ist Jesus, der mich meint? War das in Ihrer Familie schon, als Kind vielleicht, als Teenager? Oder kennen Sie Jesus überhaupt noch nicht? Und er möchte heute mit Ihnen reden und in Verbindung treten. Jesus musste jeden Einzelnen persönlich gewinnen. Das ging nicht irgendwie so als Gruppenwirkung, er hat den einen gewonnen und dann kam der andere dazu, sondern jedem Einzelnen ist er begegnet. Und dann kamen sie ins Gespräch mit Jesus. Kennen Sie auch das Gespräch mit Jesus als dem, der heute lebt? Interessant ist, er hat die Menschen ausgeschimpft. Er hat sie als geistliche Tiefflieger, würde man heute sagen, eingestuft. Und dann hat er sie losgeschickt, dieselben Leute, und sagt, jetzt geht hin in alle Welt und erzählt den Leuten, was ihr neu entdeckt habt mit mir. Die Bibel nennt das das Evangelium. Sagt es weiter, bringt es anderen. Und das finde ich großartig. Manche von uns, vielleicht auch heute Morgen, sieht sich auch als so eine Art geistlicher Tiefflieger an, weil er weiß, mit mir ist im Moment nicht so furchtbar viel los. Und vielleicht macht Gott gerade in solch einer Lage jemand klar. Und trotzdem habe ich dich nicht nur lieb, sondern ich kann dich sogar gebrauchen. Ich sende dich. Ich habe einen Auftrag für dich, an dieser oder jenen Stelle zur Mitarbeit für mich. Ja, Sendungsbefehl. Die Leute damals sollten hingehen und von Jesus erzählen. Frage, haben sie das gemacht? Sind die hingegangen und haben es überall erzählt? In Jerusalem haben sie es schon erzählt, aber da sind sie auch geblieben. Es hieß hier, sie sollten in alle Welt gehen. Nein, sie sind in Jerusalem geblieben. Und dann hat der liebe Gott dort eine Verfolgung geschickt in Jerusalem. Da wurde der Stephanus umgebracht. Und ein Mann namens Saul hat da gewütet. Und plötzlich haben sich die Christen verstreut, wie wenn man so ein Grillfeuer auseinanderstreut und die Kohlen überall auftauchten und neue Flammen produzierten. Und haben überall, wo sie hin verstreut wurden, von Jesus erzählt. Das heißt, unsere Neigung ist, die zusammen zu glucken, ja, sozusagen in Jerusalem zu bleiben. Da ist es so vertraut, so gemütlich, so heimlich. Aber Gott möchte, dass wir uns ein bisschen mehr bewegen. Ja, die Frage, wie ist das eigentlich bei uns? Muss ich mich heute entschuldigen, wenn ich zu Hause bleibe? Oder wenn ich als Pfarrer hier in Obertshausen schon 27 Jahre fast Dienst tue? Brauche ich da eine Entschuldigung von dem lieben Gott, dass ich hier geblieben bin? Brauche ich also eine Entschuldigung, wenn ich hier bleibe? Oder brauche ich eine Berufung, wenn ich gehe? So eine wichtige Frage, über der viele Christen nachdenken. Wir haben es natürlich insofern leichter, weil bei uns die alle Welt auch in Obertshausen wohnt. Wir haben hier mindestens, schätze ich mal, 70 verschiedene Nationalitäten, die hier wohnen. Das heißt, wenn wir wollten, könnten wir auch aus diesen Völkern am eigenen Ort Menschen erreichen, was natürlich sehr schwer ist, weil es bedeutet, dass wir über eine Kulturgrenze steigen. Und meistens erreicht man ja nur die Leute, die einem selber ähnlich sind. Und bei den anderen ist es sehr schwierig. Aber vielleicht hilft Gott doch diesem oder jenen, das zu tun. Als ich vor vielen Jahren zum Glauben kam, spielte im Hintergrund ein Engländer eine Rolle, der das bis heute nicht weiß, aber seine Mitarbeiter haben da mitgewirkt. Es spielte ein Schweizer eine Rolle, dessen Taschenbuch ich las und endlich begriff, was Christsein für mich persönlich bedeutet. Also auch schon ein Stück länderübergreifende Glaubenswirkung. Damals war es ideal, von Jesus zu erzählen, Mission zu üben. Eine fantastische Zeit. Man brauchte immer nur in einem Reich unterwegs zu sein. Wohin man auch ging, man war immer im Römischen Reich. Es gab überhaupt keine Grenzen. Noch größer als die EU, ein Stück weit. Außerdem hatte man keine Geldprobleme. Überall galt dieselbe Währung. Und man hatte fast keine Sprachprobleme. Wenn man ein oder zwei Sprachen konnte, kam man überall durch, nämlich Latein und Griechisch. Latein, die Staatssprache, natürlich nicht so geliebt. Griechisch, die Sprache der Gebildeten. Damit konnte man überall von Gott erzählen, wenn man wollte. Man brauchte noch nicht mal neue Sprachen zu lernen, was man ja heute müsste. Ja, wie ist das bei uns? Geht hin und erzählt allen von Jesus, von diesem Evangelium. Wer sind diese alle? Alle Deutschen, alle Mittelständischen, alle Evangelischen, alle Katholischen. Im christlichen Abendland kann man da überhaupt noch missionieren. Hier in Obertshausen sind 3/4 der Leute evangelisch oder katholisch. Kann man da überhaupt noch missionieren, wo die doch schon alle getauft sind und dazugehören? Und es steht hier tatsächlich, dass es sich nicht an der Taufe entscheidet, sondern wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verurteilt werden. Das heißt, es scheint sich am Glauben zu entscheiden und Glauben bedeutet Vertrauen zu Jesus. Ich hatte schon mal erzählt, wiederhole es gerne, weil es so nett ist, eine kleine Anekdote, die wir erlebten vor Jahren, als wir in einem Nachbarort zu einer Evangelisation eingeladen haben, als Jugendkreis, und so von Tür zu Tür geklingelt haben und die Leute eingeladen haben. Und sagten, ist so eine Veranstaltung dann heute Abend und den nächsten Abenden auch noch. Und da kamen wir zu einer sehr netten älteren Dame, die sagte, ist das nicht etwas Evangelisches? Sagten wir, das stimmt schon, aber der katholische Pfarrer hat auch dazu eingeladen. Und so war es ja auch. Und dann sagte sie, naja, so katholisch bin ich auch wieder nicht. Das heißt, irgendwie, sie wollte schon zu dieser Firma dazugehören, aber irgendwie nicht verbindlich. Ja? Persönlicher Kontakt nicht erwünscht. Ich habe schon alles, was ich brauche, obwohl sie wahrscheinlich das Wesentliche noch nicht hatte. Jesus muss jeden persönlich gewinnen. Heute in der Nacht hat sich ja gerade ein Christ mit einem anderen geprügelt. Man nennt es auch Boxen, dieser George Foreman, der immer noch Weltmeister blieb, auch wenn es scheint sehr schwach war. Ich habe es nicht gesehen, sondern über Videotext gelesen. Kurzes Beispiel nur von diesem Boxer, der ja früher schon mal Weltmeister war, dann von dem Muhammad Ali geschlagen wurde. Und als er dann auch bei einem Kampf wieder einmal nach Punkten verloren hatte und ziemlich verzweifelt in seiner Kabine war, war es ihm so wie so eine innere Erleuchtung von Gott her, hör auf für das Geld zu leben und lebe für mich, lebe für Jesus. Und das hat sein Leben verändert. Er ist ja dann Pastor geworden, er hat eine Gemeinde gegründet, eine Jugendarbeit dort ins Leben gerufen. Er sorgt sich um Kinder, die am Rande stehen und Ähnliches, investiert auch dort sein Geld, aber erst durch eine Begegnung mit Jesus, jetzt nicht so, dass man da eine Vision hätte, aber dass er merkte, ich bin gemeint und das hat mein Leben verändert. Die Christen werden also losgeschickt, auch wenn sie sich als Tiefflieger verstehen, im Dienst für Jesus. Und dann heißt es hier, dass Gott ihre Arbeit bezeugt durch begleitende Zeichen. Da werden 5 Dinge genannt, Dämonenaustreibung, sie werden in anderen fremden Sprachen reden können, Schlangen aufheben können, tödliches Trinken und Kranke heilen. All diese Dinge sind dann in der Apostelgeschichte erwähnt, falls Sie die lesen, mit einer Ausnahme, da steht nicht, dass jemand etwas Giftiges getrunken hätte und dann am Leben blieb, aber es taucht später in der Kirchengeschichte auch noch auf. Ja, wie sieht es aus, wenn Gott mitwirkt? Ich denke, wir können auch heute noch Dämonen austreiben, auch wenn das etwas sehr Seltenes ist, von vielen Seiten her sehr verrufen ist. Warum kann das geschehen? Weil Jesus der Sieger ist. Er ist der Sieger über alle Mächte der Finsternis. Und da können Bindungen gelöst werden von Menschen, die einfach spüren, in mir läuft etwas ab, was ich nicht unter Kontrolle habe. Ich wundere mich selbst darüber. Aber Jesus kann es kontrollieren. Ich denke, dass wir persönlich nicht mehr in dieser Zeit der Zeichen leben, wo also diese Dinge so fast automatisch geschehen, wie es damals möglich war, aber dass wir durch Glauben zum Beispiel so etwas erreichen können. Schlangen aufheben würde ich heute auch nicht versuchen. Ich war zwar mal bei einer Tauffamilie, wo er Schlangen züchtete. Das war irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl, so im Wohnzimmer lauter so Schlangenkäfige da zu haben. So eine süße, bunte konnte ich dann auch mal in die Hand nehmen. Aber die waren natürlich nicht giftig. Schlangen aufheben, denke ich, können wir in einem gewissen Sinne auch, dass wir Giftiges entfernen unter uns. Wenn Sie einmal überlegen, wie oft persönliche Beziehungen zwischen Menschen, manchmal auch zwischen Christen, vergiftet sind. Und dann sind wir in der Lage, wenn wir es wollen, glaubend das zu entgiften, es wegzuheben. Und das finde ich sehr wichtig und gut. Kranke heilen können wir auch nicht mehr so, dass wir einfach sagen, so jetzt Jesus heilt dich so und ich auch und ich auch. Das funktioniert so nicht mehr und wer so tut, als ob es noch funktioniert, enttäuscht dabei sehr viele, die leer ausgehen. Aber wir dürfen glaubend um Heilung beten. Und ich finde es gut, wenn man so lange Jahre in einer Gemeinde ist, kriegt man auch mit, wo diese oder jene auch durch Gebet Heilung erfahren hat und wiederhergestellt wurde, wobei man ja nicht alle Krankheiten wegbeten kann, auch nicht jeden vor seinem Tod bewahren kann durch Gebet, aber Gott heilt Menschen, körperlich, seelisch und geistlich. Ja, wir dürfen Zeugen sein, können mitteilen, was wir von Jesus wissen und erlebt haben. Das wäre eine kleine Hausaufgabe für Sie, wobei wahrscheinlich die meisten sie nicht machen, aber vielleicht nimmt sich jemand doch die Zeit, dass Sie einmal überlegen, ob Sie in 3 bis 5 Minuten vor dem Spiegel oder ohne Spiegel jemand erzählen können, wie Sie Jesus kennengelernt haben. Ja, nicht so ein Vortrag über 1 Stunde, sondern 3 bis 5 Minuten sich mal überlegen, wie habe ich persönlich ihn kennengelernt? Und falls Sie ihn noch überhaupt nicht kennen, überhaupt nicht zu Jesus reden, dann müssten Sie sich überlegen, wie lange will ich diesen Zustand aufrechterhalten und wann komme ich ins Gespräch mit Jesus und sage, Herr Jesus, mein Leben soll dir ganz persönlich gehören für Zeit und Ewigkeit. Und dann würden Sie auch anfangen, etwas von Jesus zu erfahren und auch weitergeben zu können. Ich habe gerade eine interessante Kassette gehört von einem Neuseeländer, der konfirmiert wurde, regelmäßig in Gottesdienst ging, so wie ihr, auch ohne Gottesdienst Berichte. Aber als er die Konfirmation dann hinter sich hatte, da hat er dann eine andere Lösung gefunden, wobei mir da gerade noch ein kleiner Scherz einfällt, der in derselben Richtung liegt. Da unterhielten sich 3 Pfarrer, die Fledermäuse in ihrer Kirche hatten, wie sie die los würden. Und der eine sagte, weißt du, ich habe die gefangen und habe sie ganz weit weggefahren und dann freigelassen, aber als er nach Hause kam, waren sie auch schon wieder da. Der andere sagte, ich habe mir mit dem Luftgewehr danach geschossen, aber ich habe sie nicht alle getroffen. Und der dritte sagte, ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe sie konfirmiert und da waren sie alle weg. Ja, also ein kleiner Ratschlag für Umweltschützer. Ja, so ging es diesem jungen Mann auch, diesem Neuseeländer, er wurde konfirmiert. Und dann sprach er mit seiner Mutter und sagte, Mutter, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich jetzt da nicht mehr hingehe in den Gottesdienst. Ich habe hier nichts dagegen, aber es bedeutet mir nichts. Und seine Mutter sagte, ich verstehe das. Seine Mutter war gläubig, muss man dazu sagen. Aber sagte, einen Tipp möchte ich dir geben. Falls du irgendwann gar nicht mehr weiter weißt, dann rufe von ganzem Herzen zu Gott und er wird dich hören. Er hat dann so ein Leben geführt, was so ein bisschen vagabundenhaft war, so Drogen haben ein bisschen eine Rolle gespielt. Er hat mehrere Weltreisen gemacht und meine Kassette beginnt dort, wo er in Madagaskar war und tauchte. Und da gibt es scheinbar irgendwie giftige Quallen, die es bei uns zum Glück nicht gibt. Wenn die jemand stechen, kann er daran sehr schnell sterben, teilweise innerhalb von wenigen Minuten, je nachdem, wo er getroffen wird. Und er hatte einen Taucheranzug, aber der bedeckte seinen Körper nicht ganz, sodass er leider auch von einigen dieser Quallen, gleich einigen Gebissen, gestochen wurde und sich gerade noch so ans Ufer retten konnte, als die ersten Lähmungserscheinungen kamen. Er suchte dann Hilfe, aber er hatte kein Geld dabei, deshalb nahm ihn auch kein Taxi mit zu irgendeinem Arzt. Als er dann doch eins fand, der ihn dann zwischendrin in einem Hotel wieder rausschmiss, weil er nichts bezahlen konnte und der Hotelmensch ihn auch nicht fahren wollte, und dann schließlich irgendwie hat er es geschafft, dass er doch noch kurz vor seinem Tod in das Krankenhaus kam. So zwischendrin, als er merkte, so sein Körper stirbt immer mehr ab, ja, die Lähmung greift immer weiter um sich, da hat er überlegt, was hat meine Mutter mir gesagt? Ich sollte von ganzem Herzen zu Gott schreien, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Aber wie macht man das denn, zu Gott schreien? Und da fiel ihm ein, dass er früher doch mal das Vaterunser gelernt hatte, aber er wusste nicht mehr, wie es geht, wie es anfängt, wie man da reinkommt. Es war doch schon zu lange her. Nur so einzelne Wortfetzen fielen ihm ein. Zum Beispiel, vergib uns unsere Schuld. Oh, da war so viel gewesen im Laufe dieser Jahre. Aber dann fiel ihm plötzlich ein, wie es weitergeht, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und sagte, was, diesem Mistkerl von Taxifahrer soll ich vergeben, der mich hier verrecken lässt auf der Straße? Und diesem Hotelbesitzer, der mich rausgeschmissen hat, soll ich vergeben? Und da lief so sein Leben wie so ein ganzer Film ab und er kämpfte und es fiel ihm immer mehr von diesem Vater Unser ein, was er dann anfing zu beten. Inzwischen war er in dem Krankenhaus, aber dort ist er gestorben. Und er war dann einige Minuten tot, etwa vielleicht eine Viertelstunde. und wachte dann wieder auf, als ein Arzt mit dem Skalpell vor ihm stand, um gerade die Leiche zu sezieren. Etwas makaber. Aber er lebt heute noch. Er hat bei diesem Erlebnis zu Gott geschrien. Und er hat es überlebt. Er ist glücklich verheiratet und mit Jesus unterwegs im Alltag. Ich denke, dass wir persönlich selten solche dramatischen Dinge erleben. Aber was das Gemeinsame ist, jeder muss persönlich Gott begegnen. Ob in der Not oder in der Freude, ob durch ein Buch oder eine Kassette, ob durch Schuld oder ohne Schuld, nur durch Freunde, ist völlig egal. Die Frage war, sind Sie gläubig? Gläubig bedeutet nicht, dass ich etwas für wahr halte, sondern dass ich eine Vertrauensbeziehung zu einer Person habe. Und diese Person heißt Jesus Christus. Lebe ich mit Jesus im Gespräch und im Vertrauen und kann ich das auch anderen mitteilen? Wenn ich Jesus kenne, dann wird er mich beauftragen, geht hin. Was das bedeutet für den Einzelnen, weiß ich nicht, aber es bedeutet in irgendeiner Weise, dass Gott uns einsetzt, um anderen Menschen auch zu begegnen. Herr Jesus, wir danken dir ganz persönlich, dass du an jedem Einzelnen interessiert bist, auch an mir, aber auch an jedem von uns, dass jeder bezeugen kann, der dich kennt, wie du bist, wie du sein Leben prägst. Und jeder unter uns, der vielleicht auch heute spürt, dass er noch ohne dich lebt, dass er dich persönlich gar nicht kennt, dass er vielleicht heute dir persönlich begegnet und sagt, Herr Jesus, ich will jetzt zu dir gehören. Für Zeit und Ewigkeit und gebrauche und führe mich. Hab Dank, dass du unser Erlöser bist und segne uns. Amen.